im Hinblick auf die Motivlage. Warum hat der NSU nach dem Mord an der Polizistin aufgehört zu morden? Bis zu seiner Aufdeckung. Weil es sind ja doch dann noch mehrere Jahre gewesen. Und das fällt einem sofort ins Auge. Ich möchte mal die Fragen jetzt zunächst mal stellen. Ich habe noch weitere Fragen.
Also auf die letzte Frage kann ich Ihnen keine Antwort geben. Das, glaube ich, fragen sich viele. Ich frage mich das auch sozusagen, welche innere Logik es da möglicherweise gibt. Es kursieren ja sozusagen mehrere denkbare Erklärungsmuster. Ein Erklärungsvorschlag ist ja zu sagen, das, was sich sozusagen die Kerngruppe erhofft hat, dass nämlich andere Teile der Szene sich anschließen und ähnliche Taten ausführen, dass das sozusagen in der Form nicht stattgefunden hat und dass man deshalb gesagt hat, man muss sich vielleicht neu orientieren. Die tatsächliche sozusagen Veränderung in der Auswahl der Getöteten, die Sie angesprochen haben, auch da gibt es Interpretationen, diejenige, die Sie alle kennen, ist sozusagen Waffenbeschaffung. Ich persönlich bin nicht sicher, ob es das tatsächlich plausibel erklärt. Aber für die Frage, ich hätte ja keine für mich selbst auch überzeugende Antwort, was sozusagen diese Entwicklung ausmacht.
Darf ich an der Stelle kurz nochmal nachfragen? Ja, gerne. Also, weil eine These ist ja die, dass man sagt, im Prinzip, und es würde dafür auch sprechen, dass es durchaus Bezugspunkte in die Szene gab, indem man sagt, im Prinzip, die Morde, die abscheulichen Morde an den Menschen mit Migrationshintergrund wurden in der Szene entsprechend positiv bewertet, so schlimm das an dieser Stelle klingt. Aber als der Mord an der deutschen Polizistin erfolgt ist, die auch noch ostdeutscher Herkunft war, dass es da gegebenenfalls an der Szene auch Absetzbewegungen gab und man sich vom NSU in der Szene distanziert hat. Wenn das so wäre, oder wenn dem so wäre, würde das ja bedeuten, dass die Taten des NSU in der Szene doch starken Widerhall, also dass zumindest Bezugspunkte die Szene gegeben hätte. Das ist zumindest eine These, die im Raum steht. Mhm. Was halten Sie denn von dieser These?
Na, ich glaube, dass, erstens, es ist eine These, wir können es sozusagen empirisch nicht prüfen. Meine Bedenken wären ehrlich gesagt so ein bisschen, dass insbesondere in den letzten 10 Jahren Polizei und Akteure des Sicherheitsapparats dezidiert zu Gegnern der Szene geworden sind und auch sozusagen viel Gewalt gegen diese Akteure in der Szene auch als völlig legitim angesehen wird. Deshalb hätte ich Zweifel, ob tatsächlich darüber eine Absetzbewegung stattfindet. Jedenfalls nicht aus ethischen Gründen. Da sagen vielleicht manche, ob das jetzt politisch klug ist, weil sozusagen das den Fahndungsdruck erhöht und so weiter. Oder das einerseits politisch klug ist, weil sozusagen eine Polizistin, Vertreterin des Rechtsstaates und so weiter und auf der anderen Seite den Verfolgungsdruck erhöht. Das mag sein, aber es bleibt Spekulation. Insofern kann ich auch über diese Ebene nicht hinausgehen. Was das planvolle Vorgehen angeht, wenn ich Sie da nicht richtig verstanden habe, fragen Sie gerne nochmal nach. In diesen Konzeptpapieren und auch in diesen literarischen Darstellungen gibt es eine Vielzahl von Anregungen, von Verhaltensvorschlägen, die man beim NSU wiederfinden kann. Also das hat mit, also auch sozusagen, wenn man das Video nimmt, als sozusagen das Bekenntnis, was dann ja doch später zugänglich wurde, sozusagen in welcher Art und Weise diese Taten gerechtfertigt werden, wie sozusagen sie auch eingebettet sind in so eine Vorstellung von Rassenkrieg. Ich persönlich würde auch sagen, die Auswahl der Opfer, weil ich glaube, es sind nicht zufällig Menschen ausgesucht worden, die erstens sich in der Bundesrepublik eine Existenz aufgebaut haben, also hier bleiben wollten, und zweitens im zeugungsfähigen Alter. Ja, also sozusagen die Idee, in dem Terminus sozusagen der Überfremdung ausgedrückt, dafür sind es sozusagen, stehen die paradigmatisch. Das wäre meine Überzeugung, warum gerade diese Menschen sterben mussten. Also es gibt meines Erachtens ein planmäßiges Vorgehen, es gibt historische Vorbilder, ob jetzt beispielsweise der NSU die Anschläge von dem Copeland in London kannte, der ja auch so eine Nagelbombe oder mehrere sozusagen hat detonieren lassen und sich daran orientiert hat. Auch das ist ein bisschen Spekulation, aber wir wissen, dass solche Taten insgesamt in der Szene wahrgenommen und diskutiert worden sind. Und es wäre erstaunlich, wenn das nicht auch in Kreisen, in dem Milieu, aus dem der NSU gekommen ist, diskutiert worden wäre, zumal die ja sozusagen sehr gewalt- und waffenaffin gewesen sind.
Eine weitere Frage, und zwar mal zur Sicherheitsarchitektur. Sie hatten ja schon, also der Bundesrepublik Deutschland oder der einzelnen Bundesländer, Sie hatten ja gerade gesagt, auf die Frage des Kollegen über die Lebensdauer von solchen terroristischen Strukturen im rechtsextremistischen Milieu, und haben gesagt, im Prinzip einer der Elemente, wieso die Gruppen relativ kurzzeitig nur aktiv waren, war auch der Verfolgungsdruck. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn ich es richtig verstanden habe, der Umstand, dass der NSU über eine Dekade im Prinzip Terror verbreitet hat in der Bundesrepublik Deutschland, hängt auch damit zusammen, dass der Verfolgungsdruck nicht hoch genug war. Wenn der Verfolgungsdruck höher gewesen wäre, hätte man dieser Gruppe vielleicht, oder wenn man genauer hingeschaut hätte, hätte man dieser Gruppe natürlich eher oder schneller habhaft werden können. Und das führt eben auch zu der Frage der Sicherheitsarchitektur, ob wir die richtigen Lehren, Schlüsse aus dieser Terrorserie geschlossen haben. Also glauben Sie momentan, oder wenn Sie sich auch die Reform der Verfassungsschutzämter in den Bundesländern und auf Bundesebene anschauen, dass wir unsere Lehren aus diesen Versäumnissen, will ich es mal nennen, gezogen haben und dass die bundesdeutsche Sicherheitsarchitektur, auch die Ermittlungsbehörden zum einen in der Lage sind, diese Strukturen, solche Terrorserien klarer und schneller zu erkennen und auch sensibilisierter sind im Hinblick auf solche Tatserien?
Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Spezialist für die Sicherheitsarchitektur. Da gibt es sicherlich andere Kollegen, die sich da besser mit auskennen, die da auch dichter dran sind. Ich hoffe das sozusagen. Manches spricht dafür, also insbesondere, dass ja in den letzten Jahren doch die Bundesanwaltschaft auch Anklage gegen eine Reihe von solchen Vereinigungen erhoben hat. Da finden gerade die Verfahren statt oder stehen kurz bevor, wird man abwarten müssen, was von der Anklage beweisbar wird und wie das ausgeht. Ich habe an anderer Stelle gewisse Zweifel, ob da die richtigen Schlussfolgerungen daraus gezogen worden sind. Das betrifft unter anderem die Frage der V-Leute, die ja umfänglich kontrovers diskutiert worden ist, spätestens seit dem NSU. Aber das kann man eben auch mit Blick auf den Rechtsterrorismus und dessen Geschichte sehen, dass da immer wieder auch V-Leute auftauchen. Und eine unrühmliche Rolle gespielt haben, also die eben nicht dazu beigetragen hat, dass das aufgeklärt wird. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob tatsächlich die Nachrichtendienste ihre Selbstbezeichnung als Frühwarnsystem verdienen, weil das, was sie mitteilen und der Zeitpunkt, wo sie es mitteilen, ja doch häufig hinter dem ist, was irgendwie zivilgesellschaftliche Organisationen bekannt machen. Nehmen Sie das Stichwort Reichsbürger. Da wird unter zivilgesellschaftlichen Organisationen seit mindestens 2012 drüber gesprochen, dass man da gucken muss. Jetzt in den letzten Wochen und Monaten wenden sich auch jedenfalls nach offizieller Lesart die Nachrichtendienste diesem Phänomen zu. Also da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich als Frühwarnsystem das ist, was ausreichend ist.
An der Stelle ist keine Frage, sondern nur Zustimmung, weil es passiert im Prinzip anlassbezogen. Also wir haben, das Innenministerium hat 650 sogenannte Reichsbürger in Baden-Württemberg identifiziert. Ja. Und wenn man sich den Verfassungsschutzbericht 2015 anschaut, sind die jedoch nicht als zusammenhängende Bewegung, sondern lediglich im Einzelfall irgendwie benannt. Und jetzt gibt es den Mord an einem Polizisten in Bayern und dann erst, und das ist wieder anlassbezogen. Das bestätigt eigentlich Ihre Auffassung oder Ihre Skepsis hinsichtlich dieses Frühwarnsystems. Eine weitere Frage. Sie hatten vorhin doch Bezüge zu den 90er Jahren. Wir hatten es auch in der Diskussion, die Bezüge zu den 90er Jahren. Und für mich beschäftigt intensiv auch das gesellschaftliche Klima, in dem wir uns befinden. Mhm. Der Vorsitzende sprach von der Wechselwirkung von rechtspopulistischen Bewegungen, rechtsextremistischen, terroristischen Strukturen. Ganz interessanter Punkt aus meiner Sicht, weil tatsächlich auch meiner Auffassung nach historische Parallelen zu den 90er Jahren, auch vom gesellschaftlichen Klima und den äußeren Umständen, von Parallelen gesprochen werden kann. Mhm. Und die Frage, die sich für mich stellt oder die ich gerne von Ihnen beantwortet hätte, gerne wäre die Frage, ob das gesellschaftliche Klima momentan auch diese illegitime, also durchaus illegitime Zuspitzung von bestimmten Punkten bis hinein mit Auswüchsen in die parlamentarischen Abläufe solche Strukturen begünstigt. Also dass praktisch Menschen, die glauben, eine sogenannte schweigende Mehrheit zu vertreten, sich in die Lage versetzt fühlen, diese vermeintliche schweigende Mehrheit im Prinzip auch dadurch zu repräsentieren, dass es zu Angriffen auf Asylantenheime und so weiter und so fort. Wir haben das auch in Freital gesehen, bestimmte rechtsterroristische Strukturen sich stabilisieren, also gründen und stabilisieren und ihre Taten begehen. Und da wäre die Frage, ob Sie diese historischen Parallelen auch durchaus ziehen und sagen, dass das aktuelle gesellschaftliche Klima solche Tendenzen begünstigt.
Würde ich ohne Zweifel zustimmen, ja, dass ich... ist sehr eindeutig, wobei sich sozusagen die politische Konstellation natürlich schon ein bisschen verschoben hat, weil das, was in den frühen 90er Jahren an Parteien aktiv gewesen ist, Republikaner, auch hier im Landtag dann, die Deutsche Volksunion und so weiter, das ist dann doch, glaube ich, jedenfalls eher mit dem Etikett rechtsextrem zu bezeichnen als rechtspopulistisch. Wenn wir jetzt sozusagen in die Gegenwart gucken, dann haben wir ja mit der AfD eine Partei, die sozusagen jedenfalls grosso modo, auch wenn es da in der Wissenschaft unterschiedliche Vorschläge gibt, wie die zu bezeichnen ist, aber doch mehrheitlich auch diesen Begriff des Rechtspopulismus, aber auch mit Strömungen, die sozusagen in den Bereich der extremen Rechten reingehen, den explizit völkischen Nationalismus, die ähnliches Vokabular zum Teil verwenden, wie es auch im Bereich des Rechtsextremismus anzutreffen ist und wo wir sozusagen solche Wechselwirkungen, wo es sozusagen Akteure gibt, die im politischen Raum bestimmte Themen aufwerfen und dann sozusagen außerparlamentarische Akteure das aufgreifen, ja, und zum Teil in Gewalthandlungen umsetzen. Diesen Mechanismus gibt es, ja.
Letzte Frage. Wir haben jetzt viel über Verfassungsschutz, Ermittlungsbehörden, also eher im Beispiel der repressiven Maßnahmen gegen diese rechtsterroristischen Strukturen. Zur Prävention, weil sie auch gerade passt ja gut zum letzten Aufschlag, den wir eben beide gemeinsam gemacht haben. Die Prävention, also die Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen, insbesondere auch in Baden-Württemberg, wenn Sie sagen, dass es wichtig ist, dass man Zivilgesellschaftsstrukturen, Initiativen, Demokratiezentren, Bildungsarbeit in Schulen an der Stelle stärkt, könnte das auch ein Instrument sein aus Ihrer Sicht, wissenschaftlicher Sicht, diesen Ideologien den Boden zu entziehen, gesellschaftlich?
Also das brauchen wir auf jeden Fall. Ich bin aber auch der Meinung, dass sozusagen das weiterentwickelt werden muss, weil mein Eindruck ist, jetzt nur ein exemplarischer Themenbereich, dass ein Aspekt, um den wir uns kümmern müssen, tatsächlich nochmal ist, den Wert sozusagen unserer Demokratie neu zu begründen. Das hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber ich glaube sozusagen, dass der Wert für viele, die sich von dem klassischen Politikbetrieb abwenden oder ihm skeptisch gegenüberstehen, vielleicht ihn sogar ablehnen, gibt es ja auch, aber dass sozusagen wir da nicht nur, aber insbesondere vielleicht zunächst mal bei jungen Menschen wieder dafür werben müssen, deutlich machen, ist sozusagen den Wert dieser Demokratie, was es bedeutet, sozusagen in demokratischen Kontexten zu leben, dass dazu auch Streit und Konflikt gehören, ja, dass das sozusagen nicht ist, alle haben eine Meinung und so weiter, sondern dass es eben auch sich lohnt, sozusagen dafür einzutreten. Und junge Menschen müssen die Erfahrung von Selbstwirksamkeit in solchen Kontexten machen. Das heißt auch, mit Blick auf Schule, weil Sie das angesprochen haben, wie können wir sozusagen Schule demokratisieren? Wie können junge Menschen da die Erfahrung machen, dass ihre Meinung auch zählt? Ja, und da glaube ich, gibt es viele Bereiche, wo Handlungsbedarf nach wie vor besteht. Und das gilt nicht alleine für Baden-Württemberg, da muss man dann jeweils in die Bundesländer gucken, wo die Stärken und die Schwächen sind.
Danke.
Kollege Hallmann, natürlich auch herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Wir hatten vorhin über die Internationalisierung der extrem Rechten in den 90er Jahren gesprochen. Jetzt erleben wir, ich schaue jetzt gerade nach Polen, eine massive Stärkung, insbesondere am rechten Rand. Sehen Sie Verbindungen zwischen den jeweiligen nationalen Rechten auf europäischer Ebene? Und wenn ja, welche Bedrohung sehen Sie daraus resultierend?
Also es gibt diese Verbindungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Angefangen beim Europaparlament mit im Moment sozusagen zwei Fraktionen, wo die sich wiederfinden, plus dann fraktionslose Abgeordnete. Wenn man die programmatische Grundlage nimmt, dann müsste eigentlich ein Großteil von denen in einer Fraktion sein, weil die Unterschiede nicht so zentral sind, dass da spielen eher taktische Entscheidungen eine Rolle, welcher Fraktion sich die jeweiligen Abgeordneten angeschlossen haben. Also die Schwedendemokraten beispielsweise haben, deren Vorbild ist die Dänische Volkspartei, und danach gucken die dann, wo schließen sie an und so weiter. Das sind dann eher innenpolitische Gründe, wie kann man Reputation einigermaßen bewahren. Aber von der Programmatik müssten die eigentlich in einer gemeinsamen Fraktion sein. Und es scheint mir auch nicht ausgeschlossen, dass das passiert im Laufe der Zeit. Unter anderem deshalb, weil diese Parteien, Sie haben Polen genannt, wir können nach Österreich, nach Frankreich gucken, kennen Sie, weil diese Parteien sich im Moment erneut sozusagen in so einem historischen Aufwind sehen. Ja, Trump spielt auch nochmal eine Rolle, dass die sagen, jetzt ist eine historische Situation, in der wir tatsächlich politischen Einfluss gewinnen können. Sei es im Europaparlament, sei es aber natürlich auch in den nationalstaatlichen Parlamenten. Und da gibt es sozusagen dann das Situationen und Prozesse, wo man sich die Bälle zuspielt, wo man versucht, das ist natürlich sozusagen selten eins zu eins transferierbar, aber wo man dann auch versucht, Konzepte, die in einem einen Land ganz gut funktioniert haben, anzupassen und zu übernehmen. Gibt es natürlich Grenzen, wenn man jetzt Polen anguckt, stark katholisches Land, da, das kann man nicht einfach sozusagen in die Bundesrepublik übertragen, aber andere Ansätze schon. Also beispielsweise zu sagen, man geht ein Stück weit weg von so neoliberalen Wirtschaftskonzepten und stärker auf sowas wie Sozialprotektionismus, weil man damit andere Schichten nochmal erreicht, hat der Front National relativ früh vorgemacht und damit Erfolg gehabt. Das machen andere jetzt nach. Also da gibt es sozusagen auch ein bisschen eine ideologische Flexibilität, wenn es darauf ankommt, Einfluss zu gewinnen. Und dann gibt es diese Kooperation auf vielen anderen Ebenen, bis hin sozusagen in subkulturelle Szenen, bis hin zu Musikveranstaltungen, da sagt wahrscheinlich Herr Rabe nochmal was zu. Also das gibt es in starkem Maße. Und auch im Bereich des Rechtsterrorismus, wo es sozusagen internationale Verbindungen gibt und auch immer gegeben hat.
Setzt natürlich eine entsprechende Mobilität voraus. Und Sie hatten ja eingangs auch erzählt, dass der Standort, der Heimatstandort quasi nicht zwangsläufig der Ort sein muss, wo dann die terroristischen Taten ausgeführt werden. Das setzt aber voraus, dass ich zumindest einen Unterstützerkreis vor Ort in der jeweiligen Region haben muss, in der ich die terroristischen Anschläge plane. Können Sie Ausführungen dazu machen, wie dieser Ablauf ist, bis hin zur Unterstützung vor Ort? Oder gibt es da solche Strukturen?
Das ist ja auch sozusagen eine sehr kontrovers diskutierte Frage. Sozusagen hatte der NSU sozusagen Unterstützerkreise vor Ort. Ich bin da ehrlich gesagt sehr unentschieden. Ich kann es mir vorstellen, weil es sozusagen von dieser Kerngruppe und das Milieu, aus dem die gekommen sind und auch aus dem Kreis derjenigen, die jetzt in München vor Gericht sitzen, eine Vielzahl von Kontakten in die Bundesrepublik hatte. Thüringen ist sozusagen in den 90er Jahren auch eine der Regionen gewesen. Also ich habe auch da 2 Jahre gelebt, wo wirklich viel Demonstrationstätigkeit war, wo Leute sich kennengelernt haben, wo man Gegenbesuche gemacht hat und so weiter. Also das ist sozusagen eine Verflechtung in der Bundesrepublik und dann auch über die Grenzen gegeben hat, ist, glaube ich, völlig unstrittig, dass da auch Formen von Unterstützung denkbar sind mit Blick auf diese Verbrechen, die begangen worden sind, halte ich auch für denkbar. Aber ich halte sozusagen auch die andere Variante für denkbar, etwas salopp formuliert. Die haben viel Zeit gehabt, rumzufahren, zu gucken, auszuspähen und so weiter. Auch das halte ich für vorstellbar. Und es kommt hinzu, dass sozusagen, wenn man so will, Zuliefertätigkeit auch passieren kann in einer Form, die sozusagen gar nicht bewusst ist, nach dem Motto, sag mal, wo wohnen denn jetzt die, wo könnte man das mal machen, sondern da wird eben geredet, in der Straße, da wohnen die alle. Ja, also auf eine andere Art und Weise. Und da, glaube ich, sind viele Modelle denkbar, wie es tatsächlich war. Ich kann es nicht beantworten.
Aber spätestens dann, wenn der Entschluss zum Untertauchen erfolgt ist, der wohl bei Ihnen so relativ spontan gefallen sein soll, vielleicht können Sie da auch noch ein paar ergänzende Ausführungen machen, braucht es aber einen verlässlichen Kreis von Dritten, die umfassend informiert sein müssen. Können Sie einschätzen, wie groß ein solcher Personenkreis mindestens sein muss, gerade auch vor dem Hintergrund, dass über viele Jahre hinweg von dem Trio keine Spur zu erkennen war?
Also auch ich würde sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass sozusagen das Abtauchen in den Untergrund aufgrund einer bewussten Entscheidung anders aussieht, als wir das beim NSU gesehen haben. Weil die haben sozusagen ja danach dann angefangen, okay, wir brauchen jetzt nochmal Waffen und wir brauchen dies und jenes, dass die vorher gewalttätig waren und so weiter und mit ihrem Sprengstoff alles in Rechnung gestellt. Dennoch würde ich sagen, diese Entscheidung ist in dem Moment, es gab die Hausdurchsuchung und dann haben die gesagt, so jetzt erstmal weg. Und dann haben die sich überlegt, wie geht es jetzt weiter und wie genau die das diskutiert haben, wissen wir auch nicht, aber im Ergebnis, okay, wenn wir sozusagen schon gesucht werden, dann brauchen wir auch keine Rücksichten mehr nehmen. Und in dem Moment, keine Frage, braucht man zum Überleben im Untergrund Infrastruktur, man braucht Geld, man braucht Personalausweis oder Ausweispapiere für die ganzen Sachen, das ist klar. So für den NSU, glaube ich, kann man sagen, da gab es eine Szene von Akteuren, die sich über viele, viele Jahre kannte, die sich von politischen Aktionen vertraut hat, weil man an irgendwelchen illegalen Sachen gemeinsam teilgenommen hat, wo man gesagt hat, du, ich brauche mal deine Krankenkassenkarte oder tu doch mal dies oder jenes. Ob das jeweils im Wissen um die dann tatsächlich erfolgten Straftaten passiert ist, ist auch nicht mit Sicherheit zu sagen. Das wird vielleicht bei bestimmten Leuten der Fall gewesen sein, bei anderen nicht. Manche haben vielleicht auch gesagt, du, ich will gar nicht wissen, was ihr da macht. Gibt es ja auch. Also da gibt es wahrscheinlich auch sehr viele Modelle, wie das real stattgefunden hat. Aber ohne eine solche Struktur hätten die vielleicht nochmal die Möglichkeit, sich irgendwie ins Ausland abzusetzen, dann in Südafrika, was sozusagen ja auch mal eine Diskussion war, auf irgendeiner Farm zu arbeiten, aber wie auch immer, nicht das jedenfalls zu machen, was dann in den Folgejahren passiert ist.
Können Sie einschätzen, wie groß eine solche Gruppe gewesen sein muss, beziehungsweise wie viele Mitwisser letztendlich dann in einer solchen Struktur vorhanden sind?
Naja, da gibt es ja, ist ein bisschen die Frage, was zählt man jetzt jeweils als Unterstützungshandlung? aber ich denke, und das, was wir sozusagen ja auch annahmen, wissen, dass das gut und gerne 100 plus Personen sind, die in so einem Zusammenhang auch über so einen langen Zeitraum, darüber sprechen wir ja, solche Unterstützungsleistungen angeboten oder gemacht haben. Manche sozusagen für einen bestimmten Zeitraum, die dann sozusagen aus dieser Struktur wieder verschwinden. Manche kommen später dazu. Und über die spätere Phase, wenn man so will, des NSU jedenfalls, wissen wir relativ wenig. Möglicherweise gibt es auch weitere Wohnungen. Auch das ist ja noch eine ungeklärte Frage und so weiter. Also da ist, glaube ich, noch viel nach wie vor, trotz der Arbeit der ganzen Untersuchungsausschüsse und der Ermittlungsbehörden, viel unbeantwortet.
meine, die schiere Zahl lässt nachdenklich werden, wenn Sie von über 100 Personen sprechen, die in welcher Form auch immer damit involviert waren und letztendlich der Verfassungsschutz selber da keinen Zugang hatte. Bringt mich zu dem Thema, das Sie vor wenigen Wochen bei einer Podiumsdiskussion in Frankfurt, da waren Sie auch dabei, 5 Jahre nach dem Öffentlichwerden des NSU, da war dann die Frau Katharina König, die ja für die Linkspartei im thüringischen Untersuchungsausschuss sitzt. Sie hat dann gesagt, sie würde es begrüßen, wenn als geheim eingestufte Akten geleakt würden, also öffentlich würden, um, und jetzt so wörtlich, die Verfassungsschutzbehörden dadurch diffamiert würden. Jetzt geht es uns ja auch darum, Handlungsempfehlungen für die Zukunft zu formulieren. Und insofern würde es mich interessieren, wie Sie eine solche Aussage einschätzen und welche Begründung Sie nach einer solchen Forderung, gerade auch im Hinblick Corelli, wie Sie sich das vorstellen können.
Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie Frau König sich das vorgestellt hat mit den, mit den geleakten Dokumenten und ob es da sozusagen überhaupt eine Wahrscheinlichkeit für gäbe, dass das passiert. Wenn man die Zahl von Nachrichtendienstmitarbeitern insgesamt betrachtet, sind es, glaube ich, sehr große Ausnahmen, wo das passiert, selbst wenn sie dann manchmal sehr große Schlagzeilen machen und Wirkung zeigen, wie bei Snowden. Ich kann jetzt mich sozusagen an den Wortlaut nicht erinnern, ob sie diffamieren gesagt hat, das kann ich nicht beurteilen. Die Arbeit der Verfassungsschutzämter und der Nachrichtendienste ist, glaube ich, wenn man jetzt sozusagen die letzten Jahre sich anguckt, doch relativ umfangreich kritisiert worden und meines Erachtens auch exemplarisch am Beispiel NSU und da sicherlich auch sehr detailliert so hinreichend, dass diese Kritik an den Nachrichtendiensten substanziiert ist. Also insofern sehe ich persönlich nicht die Notwendigkeit, dass man da jetzt Dokumente leaken müsste, um eine solche Kritik zu vertiefen oder glaubwürdiger zu machen oder wie auch immer.
Generell abschließend, wie sehen Sie die Rolle des Verfassungsschutzes in diesem Komplex und wo sehen Sie gegebenenfalls Verbesserungsmöglichkeiten als Handlungsempfehlung?
Also ist, glaube ich, schon deutlich geworden, in Ansätzen jedenfalls, dass ich, was die, den Fall NSU angeht, die Rolle der Nachrichtendienste sehr kritisch sehe. Es gibt ja unterschiedliche Interpretationen, auch eine ganze Bandbreite, die reicht von, die waren unfähig, wenn man das Thüringer Amt nimmt und der Röver, der jetzt in irgendwelchen rechtsextremen Publikationen schreibt und so weiter, bis hin sozusagen der Geheimdienst oder Fraktionen im Geheimdienst haben das irgendwie gesteuert und wussten das alles und so weiter. Das scheinen mir sozusagen zwei Extreme zu sein, die beide soweit ich als jemand, der sich wirklich nicht systematisch mit Geheimdiensten beschäftigt hat, aber natürlich im Zusammenhang mit dem NSU zwangsläufig, scheint mir beides nicht plausibel zu sein dafür, wie Nachrichtendienste arbeiten. Auch da, glaube ich, sind verschiedene Faktoren zusammengekommen, dass zum Teil die versucht haben, an Informationen aus dieser Szene ranzukommen, dafür bestimmte Leistungen bereitgestellt haben, Geld, Technik und so weiter. Da gibt es ja das inzwischen auch relativ weit verbreitete Papier des Bundeskriminalamts, das das auch kritisiert hat, weil das die Arbeit der Exekutive erschweren würde. Es gibt sicherlich auch Fälle, wo die Nachrichtendienste die V-Leute in einer Art geschützt haben, die ich persönlich inakzeptabel finde, weil sie sozusagen die Aufklärung von Verbrechen behindert haben oder in manchen Fällen vielleicht verhindert. Ich würde aber nicht nach jetzigem Kenntnisstand nicht so weit gehen, dass sozusagen die Nachrichtendienste sozusagen diese Gruppe aufgebaut oder gesteuert haben. Also sie haben ein bestimmtes Milieu gefördert, de facto durch das, was sie an Infrastruktur bereitgestellt haben. Ich glaube aber nicht, dass ihr Ziel war, sozusagen eine terroristische Struktur aufzubauen. ob und in welcher Art und Weise welche Akteure da Kenntnis dieser Struktur dann gekriegt haben und was sie mit diesen Informationen gemacht haben, ist, glaube ich, nochmal eine zweite Frage. Weil wenn Sie, was ja auch eine denkbare Vorstellung wäre, da sozusagen sehen, dass mit den, als oder als jedenfalls beeinflusst oder nicht ganz unabhängig von Ihrer Tätigkeit, was entstanden ist, was machen Sie damit? Gehen Sie hin und sagen, oh, wir haben hier einen Fehler gemacht, oder versuchen Sie da vielleicht, okay, vielleicht, keine Ahnung, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Das Prinzip der V-Leute ist meines Erachtens vielfach kritisiert worden, und was sozusagen die Grundstruktur angeht, kommt man aus dem Dilemma nicht raus. Wenn Sie da einen drin haben, brauchen Sie noch einen, damit Sie wissen, ob der die Wahrheit sagt und so weiter. Und insofern sozusagen, wenn Sie dieses Instrument einsetzen, dann haben Sie, müssen oder nehmen Sie in Kauf, dass Sie immer auch, wenn Sie so ein bisschen salopp formuliert, in diese Szene investieren. Das ist sie. Da, glaube ich, kommt man nicht drum rum. Und das muss man politisch entscheiden, ob man das will. Ich persönlich bin da skeptisch. Und ob sozusagen, wenn man jetzt weiterguckt, die Kontrollmechanismen, die jetzt sozusagen nach dem NSU eingeführt worden sind, erweitert worden sind mit Blick auf die Nachrichtendienste, ob das ausreicht, bin ich ein bisschen skeptisch, wird man aber de facto abwarten müssen. Auch das, glaube ich, ist ein bisschen eine empirische Frage.
Vielen Dank.
Frau Häfner.
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, wie würden Sie die Gruppierung NSU beziehungsweise auch die einzelnen Personen innerhalb der NSU charakterisieren? Wo liegen die Stärken, wo waren die Schwächen? Und was war vielleicht auch raffiniert gestaltet, auch in Bezug auf die Aussage, was Sie vorhin gesagt haben, dass die NSU eine Ausnahme war von der Länge des Bestehens vom Zeitraum her?
Also vielleicht versuche ich bei dem letzten Teil Ihrer Frage anzufangen. Auch die rechtsterroristischen Gruppierungen, die es vor dem NSU gab, haben zum Teil, also nicht die frühen, aber zum Beispiel Manfred Röder, auch die haben sozusagen gearbeitet mit sowas wie konspirativen Wohnungen. Also wenn man so will, gab es ein bisschen einen Lernprozess, und die Art und Weise, wie diese Strukturen sich organisiert haben, sind immer komplexer geworden und haben immer mehr Unterstützungsleistung eigentlich erfordert. Wir wissen sozusagen ja, dass der NSU für die Szene sozusagen oder für Menschen, die sozusagen mit dieser Szene nichts zu tun hatten, also die Nachbarn und so weiter, dass das sozusagen mehr oder weniger normale Leute waren und das auch nicht sichtbar war. Da hat sicherlich zu beigetragen, dass wir, na, ist eine Frage, wie man das definiert, ich nenne das jetzt mal so eine Art von familienähnlicher Struktur hatten. Es gab Akteure unterschiedlichen Geschlechts, es gab Besuche, es gab Urlaubsfahrten, von denen man erzählt hat sozusagen. Es war erstmal sozusagen eine ganz überzeugende Legende, die da aufrechterhalten werden konnte und die sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass in dem persönlichen Umfeld das den Menschen nicht komisch vorkam, im Gegenteil, sie ja zum Teil auch Freundschaften geschlossen haben, die Beate Zschäpe als Vertrauensperson ausgesucht haben und so weiter. Insofern glaube ich, ist das sozusagen eine Konstellation gewesen, die das Überleben des NSU auch über so einen längeren Zeitraum mit begünstigt hat. Welche Interaktionen, Arbeitsteilungen es innerhalb dieser Gruppe genau gegeben hat, finde ich, ist zum großen Teil noch im Bereich der Spekulation. Und ob sozusagen die jetzt, so hatte ich den Beginn Ihrer Frage verstanden, sozusagen die jetzt als Menschen unterschiedliche Typen waren, die eine unterschiedliche Rolle in dieser Kerngruppe gespielt haben, vermag ich nicht zu beantworten.
Und eine Aussage, oder trauen Sie sich eine Aussage zu, tatsächlich, was für eine Stärke hatte die NSU, um eben über diese Jahre hinweg zu bestehen, beziehungsweise worin lag die Schwäche?
Was meinen Sie mit Stärke und Schwäche?
Naja, mit Stärke tatsächlich in Form von diesem, dass eben so strukturiert werden konnte, um eben in der Gesellschaft wenig aufzufallen und doch diese Taten dann zu vollüben, beziehungsweise an Material wie Waffen, Geld ranzukommen, ohne eben in dem System der Gesellschaft drin zu sein, in Form von Ausweisen und normalen Arbeitsbedingungen.
Gut, ohne Zweifel ist die Stärke, wir hatten darüber schon gesprochen, dass es einen Kreis von Unterstützern und Unterstützerinnen gab, auf die sie sich verlassen konnten. Ja, und ja auch sozusagen nicht nur in der Frühphase, sondern auch später, zum Teil sitzen die ja in München mit vor Gericht, dass sie sich auf die verlassen konnten, auch in schwierigen Situationen, wo sie sagten, hier, wir brauchen nochmal die Unterstützung oder wir brauchen nochmal die Papiere für die Anmietung dieser Wohnmobile und so weiter. Also ich glaube, ohne das sozusagen hätte es nicht funktioniert. Eine andere Stärke ist jetzt, wenn man den Begriff sozusagen im Sinne des Funktionierens einer solchen Gruppe verwendet, eine andere Stärke ist sicherlich gewesen, dass die von dem, was sie dort gemacht haben, sehr überzeugt waren und diese Morde ja auf eine Art vollzogen haben, die jedenfalls in Ermittlerkreisen im Großen und Ganzen doch als professionell angesehen worden sind. Mit den offenen Fragen, die vorhin angesprochen worden sind, warum hört das auf, warum verschiebt sich das, darüber wissen wir nichts. Ob es Schwächen gab? Kann ich Ihnen nicht sagen. Es sei denn, Sie haben eine Idee, was Sie meinen. Dann könnte ich sagen, ob ich das ähnlich sehe oder nicht.
Nachfrage, und zwar, was ist denn die Hauptkommunikation in diesen Kreisen? Wie verkehren die miteinander? Wie geben die ihre Gedanken aus? Mhm. Das eine. Und wenn es erfolgreiche Aussteigerprogramme in Deutschland gibt, gibt es da irgendein ein Land, nicht Bundesland, das ist ja falsch, eines der Länder, wo die Aussteigerprogramme besonders erfolgreich sind und haben sich damit beschäftigt?
Also die Kommunikation ist vielgleisig. Es ist sicherlich wenig überraschend, dass jetzt in den letzten Jahren das Internet eine ganz zentrale Bedeutung bekommen hat. Überall dort, wo wir jetzt diese Gerichtsverfahren haben, aktuell gegen Rechtsverfahren, sehen wir, dass das Internet auch zumindest zum Teil verschlüsselte Kommunikation eine wichtige Rolle gespielt hat, unmittelbar auch bis hin zur Verabredung von Verbrechen. Wir wissen, dass zum Beispiel mit Blick auf die, wie heißt sie jetzt gleich noch, Weiße Wölfe Terror Crew, die einen Schwerpunkt in Hamburg hat, dass dort die Ermittlungsbehörden lange Zeit an die verschlüsselte Kommunikation nicht rangekommen sind, weil das sozusagen technisch sehr ausgeklügelt war und deshalb ein Ermittlungsverfahren auch zunächst mal eingestellt wurde. Aber natürlich gibt es sozusagen jenseits davon auch die klassischen Formen der Kommunikation, wo man sich sozusagen face-to-face trifft und Sachen bespricht. Und für die Ausstrahlung nach außen, also da, wo es dann nicht um den internen Gruppenprozess geht, sind natürlich auch, wenn auch, was die Bedeutung angeht, rückläufig nach wie vor Printmedien bedeutsam. Aber das Internet ist heute ganz zentral als Ressource. Was Aussteigerprogramme angeht, gibt es ja auf der einen Seite welche, die sozusagen zivilgesellschaftlich getragen werden und auf der anderen Seite die staatlichen. Da bin ich nicht, ich weiß ungefähr sozusagen, wie da der Stand der Evaluation ist. Die sind jetzt gerade, oder man hat sich sozusagen im Kreis dieser Programme verständigt, gemeinsame Standards zu entwickeln und die zu überprüfen. Es gibt von bestimmten Programmen, also von Nordrhein-Westfalen, vom staatlichen Programm gibt es gerade eine Evaluation. Aber ich habe keinen Gesamtüberblick, dass ich jetzt sagen könnte, da lohnt es sich besonders hinzugucken.
So, jetzt hätte ich zum Schluss noch eine Frage. Wir wissen ja, dass neben dieser Auschwitz-Ausstellung 80 in Esslingen, dann gab es die Wehrmachtsausstellung Mitte 90er Jahre, die so ein Hassobjekt waren. Mhm. Da im Übrigen 96 ja dann auch der Wohlleben Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt teilgenommen haben an den Demonstrationen. Und wir wissen auch, dass aus Baden-Württemberg 97 aus dem Raum Crailsheim und die Neonazis-Kreise Stuttgart-Heilbronn immer wieder zu zentralen Veranstaltungen gefahren sind. Jetzt haben Sie vorher gesagt, Sie haben sich damit nicht beschäftigt. Haben Sie da, vielleicht wissen Sie es jetzt doch, irgendwelche Aussagen machen können, ob da es Bezüge bei diesen Demonstrationen mit dem NSU gab? Damals war er nicht untergetaucht, also mit den Namen Wohlebe, Mundlos, Böhnhardt und Schäpe. Haben Sie da irgendwelche Informationen?
Für den Zeitraum vor dem Untertauchen?
Ja.
Naja, sozusagen, wenn man sich das, soweit man, gibt ja ein paar Informationen sozusagen, dass diese Gruppierung sehr reisefreudig gewesen ist, sei es zu Demonstrationen, auch den Hessmarsch in Worms beispielsweise, ja. wo die ja zum Teil gewesen sind, aber auch zu Konzerten, zu privaten Feierlichkeiten. Also dass es da eine rege Reisetätigkeit dieser ganzen Szene, nicht nur dieser drei oder Wohlleben und so weiter gegeben hat, da gibt es eine ganze Reihe von Hinweisen zu. Da müsste man sich dann einzelne Ereignisse sicherlich angucken.
Jetzt haben wir der Ausschuss 1 NSU in Baden-Württemberg, geht auch davon aus, in seinem Abschlussstatement, dass es Unterstützer gegeben haben muss, Helfer. Sonst wäre nach unserer Meinung Heilbronn so gar nicht möglich gewesen. Mhm. Jetzt haben Sie vorher gesagt, ja, man müsste mal dann in der und der Gruppe untersuchen, wo würden Sie denn jetzt Unterstützer, weil wir gar keinen Hinweis bisher haben, das ist ja auch Aufgabe jetzt des Untersuchungsausschusses 2, wo denn die möglichen Unterstützer ausgewählt sind. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man geht in diese hierarchischen und netzwerkartigen Gruppenstrukturen wie HNG und KKK und solche Dinge, oder man geht schwerpunktmäßig alte Vertraute aus Beziehungen von früher bis 98, auf die sie sich dann verlassen haben. Wie würden Sie denn das einschätzen, so eine Gruppierung wie NSU, auf was stützt sie sich denn eher auf die Frage dieser Strukturen, also KKK, Leutenhauer, NPD, Junge Nationale, oder wie Sie das untersucht haben, eher auf die privaten Dinge, die nahe schon politisch waren, aber wo es keine Strukturen gab, wo Sie gesagt haben, in Ludwigsburg, da kenne ich jemanden, da kann ich auch hinfahren, wenn ich untergetaucht bin.
Also dieser Aspekt des Privaten spielte insofern eine Rolle, weil das eben Leute waren, die man lange kannte, mit denen man eben auch privaten Umgang pflegte, der aber häufig sozusagen politisch beeinflusst war. So, insofern glaube ich, ist das nicht eine ganz scharfe Trennung. Das, was für Thüringen eine Rolle gespielt hat, was das NSU-Unterstützernetzwerk angeht, ist ja die Struktur von Blood and Honor. Und das, glaube ich, ist wie andere Szenen auch, und Szene meint jetzt nicht sozusagen zwangsläufig, dass das lose Strukturen sind. Blood and Honor war ja schon ganz stark strukturiert. Aber sozusagen diese Art von Netzwerke, von Organisationen, auch andere im Bereich der Musikszene, ob das jetzt Hammerskins sind und so weiter, das sind, würde ich sozusagen vermuten, eher die Bereiche, in denen eine weitere Erforschung und ein weiteres Hingucken lohnt.
Es sind jetzt unabhängig von der Aussage gerade noch aus Ihrer Sicht noch wichtige, die unseren Untersuchungsgegenstand noch wichtige Dinge, die Sie uns mitgeben möchten, so als Schlussfrage?
Na, ich glaube, dass ein wichtiger Aspekt im Umgang mit diesen rassistischen Formen von Gewalt oder überhaupt rechter Gewalt, die Frage ist, wie geht Gesellschaft eigentlich damit um? Und das, was wir aus der Viktimisierungsforschung kennen, ist, dass wir auf der einen Seite sowas wie primäre Viktimisierung haben, das sind sozusagen die unmittelbaren Tatfolgen. Also die können natürlich körperliche Schäden sein, psychische Schäden, die zum Teil sehr lange andauern. Wir haben mit Blick auf Solingen jetzt jüngst eine kleine Untersuchung dazu gemacht, ökonomische Folgen. Und dann gibt es sozusagen die sekundäre und tertiäre Viktimisierung. Und die sekundäre ist insofern wichtig, weil die darüber entscheidet, oder das, weil das Verhalten der Strafverfolgungsbehörden, das Verhalten der Medien, das Verhalten des sozialen Umfelds darüber entscheiden sozusagen, ob diese primäre Viktimisierung vertieft und stabilisiert wird. Und wenn man sozusagen das umdreht und sagt, wir wollen sozusagen vermeiden, dass diejenigen, die einmal Opfer geworden sind, sich sozusagen nicht nur als Opfer dieser konkreten Gewaltakteure sehen, sondern auch als in ihrem Opfersein nicht beachtet durch andere gesellschaftliche Gruppierungen, dann glaube ich, müssen wir stark darauf gucken, vor allem, glaube ich, eine zivilgesellschaftliche Aufgabe, wie erinnern wir eigentlich an diese rechte Gewalt und wie zeigen wir sozusagen auch denjenigen, die davon betroffen waren, wir erkennen, dass ihr die Opfer wart. Das ist ja sozusagen, wenn man NSU nimmt, wenn man Kolbstraße nimmt, da sind die sozusagen lange nicht als Opfer wahrgenommen worden. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe, die auch für die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts von Bedeutung ist.
Vielen Dank. Mir liegt keine weitere Wortmeldung mehr vor. Dann darf ich mich bei Ihnen bedanken, Herr Professor.
Ich bedanke mich.
Und Sie aus dem Ausschuss entlassen. Vielen Dank.
Dankeschön.